Die nächste Frage. Leben Geistmenschen mit substanziellen Körpern in der geistigen Welt ähnlich wie auf der Erde die Menschen mit ihren materiellen Körpern? Das sagt Swedenborg dazu. Geistmenschen mit substanziellen Körpern leben in der geistigen Welt untereinander wie die Menschen der natürlichen Welt in Räumen und Zeiten, die, wie gesagt, sich nach den Zuständen ihrer Gemüter richten. Wäre es anders, das heißt, wären sie ohne jene scheinbaren Zeiten und Räume, so könnte, und das ist jetzt lustig, ne? Das ist irgendwas jetzt zum Schmunzeln, ja? So könnte jenes Universum, in das die Seelen ja übergehen, in dem die Engel und Geister sich aufhalten, durch ein Nadelöhr gezogen oder auf einer Haarspitze konzentriert werden. Und dies wäre möglich, wenn es dort kein substanziell Ausgedehntes gäbe. Ist das nachvollziehbar? Nicht? Also wenn es nicht die Scheinbarkeit von Raum und Zeit durch die Zuständigkeit der Engel und Geister gäbe, dann könnte man das auf einer Haarspitze konzentrieren, die ganze Unendlichkeit. Es ist eben so schwer vorstellbar, dieses Geistige. Und wir müssen es uns auch nicht in dem Sinne vorstellen, dass man jetzt sagt, weil wir ja in Zeit und Raum denken, du guckst so, nein, aber wir können nicht anders als in Zeit und Raum denken. Deshalb ist uns das unvorstellbar. Auch diese Vorstellung, dass es so quasi ohne scheinbare Zeit und Raum so gut wie nichts wäre in unseren Augen. Aber das ist nur, weil wir eben uns nicht aus der Vorstellung von Zeit und Raum lösen können. Und das ist jetzt auch noch wichtig, weil es eben dort dieses scheinbar Ausgedehnte gibt von Zeit und Raum. Und weil es eben dort solches gibt, sagt Swedenborg, so wohnen die Engel untereinander ebenso gesondert und geschieden, ja, noch viel mehr voneinander geschieden als die Menschen, die ein materiell Ausgedehntes haben. Und zwar deshalb noch mehr, weil es ist viel innerlicher. Also dort können zum Beispiel verschiedene Religionen, also Menschen mit verschiedenen Religionen, gar nicht zusammenleben. Das geht gar nicht. Hier ist es ja möglich, ne? Dort können, kurz gesagt, Unwiedergeborene und Wiedergeborene auch nicht zusammen sein. Nicht, weil sie sich abstoßen und so. Also das heißt, daran sieht man schon, alles, was hier schon noch möglich ist, ist da ganz unmöglich schon. Nicht? Also das muss man sich klar machen. Ja, ich würde sagen, lassen wir es mal, machen wir weiter. Was bedeutet bei Swedenborg Zustand? Das ist jetzt nur eine kurze Erklärung, nicht? Also wir wissen eh alle, was Zustand ist. Aber es ist insofern noch wichtig, das zu wissen oder sich nochmal klar zu machen, sagen wir mal. Zum Beispiel wird ausgesagt, der Zustand von Liebe, vom Leben, von der Weisheit, von Gefühlen, von Freuden, überhaupt vom Guten auch und Wahren und so weiter, nicht? Also unterschiedliche Zustände. Und wir werden dazu gleich kommen, warum es nochmal wichtig ist, sich das nochmal klar zu machen. Und zwar deshalb, weil Zustände in dieser Art, wenn man also von der Freude, von der Liebe, vom Leben und so weiter und so redet, von der Weisheit, diese Zustände sind eben nicht erschaffen. Sie sind nicht erschaffen von Gott. Sie sind in dem Sinne keine Aufnahmegefäße, sondern das sind alles Dinge, die einfließen von Gott. Also Gottes Liebe fließt in uns ein, seine Weisheit in unsere Gedanken auch. Nicht? Also die Freude, die haben wir von ihm, auch unsere Gefühle. Und deshalb sagt er ja immer, und deshalb bin ich jetzt hier auch auf diese Ebene gekommen, unsere Gedanken und Gefühle sind unerschaffen, haben mit Gott zu tun, wenn es nicht unser eigenes ist. Wir können natürlich alles, was wir von Gott bekommen, weil wir den freien Willen haben, ja auch in unser eigenes verkehren Und dann wird das, was dort Freude ist, Verzweiflung. Und dann wird das, was dort Liebe ist, Hass. Wir haben die Möglichkeit, das umzukehren. Gut, aber nur so weit. Was wir hierfür nur wissen müssen, ist, dass das alles einfließt in uns, dass wir es aufnehmen. Und wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir Kinder Gottes werden, dann nehmen wir eben den göttlichen Einfluss auf. Und sonst nehmen wir eben den höllischen auf. Und jetzt eine weitere Frage. Aus welcher Substanz besteht die geistige Sonne? Aus welcher Substanz? Ich glaube, das könnten wir vermutlich mehr oder weniger beantworten, wenn wir das jetzt versuchen würden. Aber ich werde es jetzt mal gleich vorlesen, also wir wissen es. Wie gesagt, alles Geschaffene ist endlich, weil alles von Jehova Gott geschaffen wurde, durch die Sonne der geistigen Welt, die ihn zunächst umgibt. Und diese Sonne aus der Substanz ist, die von ihm ausging und deren Wesen Liebe ist. Aus dieser Sonne ist durch ihre Wärme und ihr Licht, also Slorbe spricht von Lichtatomen, das Weltall von seinem ersten bis zu seinem letzten geschaffen worden. Und ich erinnere daran, also wer das Aufbau des Weltalls von Lorbeck kennt, der beschreibt, dass sich das Licht trifft und aufeinander und dass sich Knäuel ergeben. Und dann beschreibt er, also Irritationen, Lichtknäuel sozusagen, und dann beschreibt er, wie sich aus den Knäuel dann, wie wirklich so systematisch dann daraus Sonnen und Erdkörper und so weiter entstehen. Ich würde jetzt so weit fahren, habe ich mal einen Vortrag darüber gehalten, habe ich auch alles mal so aufgemalt und so. Das könnte ich mal bei Gelegenheit irgendwann mal wiederholen. Es ist nämlich auch ganz interessant, wie eine Erde entsteht. Und deshalb, nur weil es eben hier steht, aus dem Licht, weil man sich das ja schwer sonst vorstellen kann, nicht? Da wird es mal so ganz konkret gezeigt, wie durch Licht sowas entstehen kann. Und deshalb ist sowas immer interessant. Nur unsere eigene Erde, wir sind nicht so entstanden, sondern wir sind aus der Urka herausgeschleudert worden, aus der Urzentralsäule unseres ganzen Planetensystems. Hier geht es weiter. Im Himmel denken sich die Engel unter der Unermesslichkeit Gottes die Göttlichkeit hinsichtlich des Seins. Wir haben darüber schon gesprochen, aber hinsichtlich seiner Liebe. Stellen wir uns mal so vor, wir wollen uns das ja gefühlsmäßig nachvollziehen. Die unermessliche Liebe Gottes, die hier, man sagt es so, aber die hier so ganz deutlich ist. Die Unermesslichkeit ist die Liebe und das Sein Gottes. Also wirklich kein erschaffenes Wesen kann Gottes unendliche Liebe ermessen. Und unter Ewigkeit das göttliche Existieren oder das Dasein Gottes hinsichtlich seiner Weisheit. Wobei man immer daran denken muss, dass Liebe und Weisheit, sagt Swedenborg, unterscheidbar eins sind. Man darf sich nie vorstellen, oh, da ist die Liebe, da ist die Weisheit. Liebe gefällt mir besser als Weisheit oder sowas, ja, oder umgekehrt. Unterscheidbar eins, Liebe und Weisheit. Die nächste Frage. Kann das Endliche, könnte man ja jetzt mal fragen, Michael könnte vielleicht auf so eine Frage kommen, kann das Endliche Unendliches überhaupt fassen? Ist ja auch schwer vorstellbar, oder? Wie soll das gehen? Kann das Endliche Unendliches fassen? Eine philosophische Frage. Und eine sehr schöne Sache ist das. Weil wir das schon immer wussten, was jetzt die Auflösung ist, aber unter dem Gesichtspunkt haben wir es uns nicht vorgestellt. Nicht? Also von daher spannend auch irgendwie. Hier heißt es, Die allgemeine Vorstellung ist, dass die endlichen Dinge, weil Endliches nicht das Unendliche fassen kann, nicht Aufnahmegefäße des Unendlichen sein können. Aber es ist doch möglich, sagt Swedenborg, weil Gott, und jetzt versuchen wir alles, was wir wissen, hier mal hineinzulegen, ja? Aber es ist doch möglich, weil Gott seine Unendlichkeit, also Gedanken und Ideen, Unendlichkeit zuerst abgegrenzt hat durch Substanzen. Schon seine Gedanken und Ideen sind schon göttliche substanzielle Formen, die er von sich ausgehen ließ. Aus diesen Substanzen entstand seine nächste Umgebung. Wir wissen, was es ist, nämlich die geistige Sonne. Die geistige Sonne, also die Sonne der geistigen Welt. Nachher hat er durch diese Sonne die übrigen Umkreise, nämlich die verschiedenen Himmelssphären, die Geisterwelt, die materiellen Welten und so weiter, bis zum letzten herab, der aus Ruhenden besteht. Was besteht aus Ruhenden? Die Materie. Vollendet und so die Welt durch Abstufungen mehr und mehr verendlicht, also begrenzt. Also was hat er nun gemacht? Er selbst Substanz und Form, erinnern wir uns, das war der erste Vortrag. Er selbst Substanz und Form, der eigentliche Mensch. Er hat die Substanz aus sich herausgestellt, die geistige Sonne gebildet. Und diese wiederum, dann erinnern wir uns an den Begriff die Gradlehre, dann die ganzen verschiedenen Grade bis hinab zur Materie aus sich herausgestellt und durchdrungen und aufgebaut und so weiter. Und deshalb, durch diese stufenweise Abgrenzung nach unten, war es möglich, dass er durch diese Aufnahmegefäße, die er geschaffen hat, sein Substanzielles da hineinleben kann. Oder sein Sein oder seine Sphäre oder so. Ja, lassen wir es mal jetzt dabei. Wir können ja noch dann fragen oder auch fragen untereinander, weil ich meine, wer soll das schon wirklich verstehen? Nicht? Ich sage ja deshalb auch immer, es geht immer um Annäherungen. Aber Swedenborg, wunderbar, wie er uns doch diese hochkomplexen Dinge letztlich vereinfacht darstellen kann. So, die vorletzte Frage jetzt hier. Nein, es ist schon die letzte Frage. Die letzte Frage. Wie kann man es sich vorstellen, dass der Mensch als aufnehmendes Organ Gottes einen freien Willen hat in Bezug auf die Beschaffenheit der Aufnahme? Man stellt sich jetzt vor, man ist ein Gefäß und da fließt jetzt die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit jetzt ein, um es mal so. So, und jetzt, wie kann man sich aber jetzt vorstellen, dass der Mensch als aufnahmendes Organ den freien Willen hat in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Aufnahme? Wie kann man sich es eben vorstellen? Nicht? Also wie ist die Einflusssphäre zu verstehen, die Einflusssphäre der Liebe und Weisheit, des Guten und Wahren und so weiter, nicht? Im Menschen, also im Gemüt und im Gefühl, also sein ganzer Zustand ist ja hier angesprochen. Und das sagt Swedenborg. Er bezieht sich ja einfach wieder auf die Ordnungen, die er durch diese ganze Gradlehre, durch diese ganze, das, was ich gerade gesagt habe, wie er die Begrenzungen dargestellt hat, bezieht er sich jetzt darauf. Also, das menschliche Gemüt, aus welchem und nach welchem der Mensch Mensch ist, ward in folgende drei Regionen nach drei Abstufungen gebildet. Ich habe jetzt einen Augenblick gezögert, und zwar, wenn wir jetzt mal von dem Begriff Gemüt ausgehen, dann ist hier genau genommen gemeint, die Einflusssphäre der Liebe und Weisheit Gottes im Menschen. Man darf sich jetzt unter Gemüt nicht so vorstellen, ach, das ist ein gutmütiger Mensch. Das ist jetzt hier nicht gemeint, nicht? Sondern so mehr das Emotionale, nicht? Das, was halt der Mensch so hat. Aber das kann sehr unterschiedlich bei Menschen sein, nicht? Also nur, dass man auch ein bisschen versucht, die Begriffe nicht so sehr, wie wir sie heute empfinden. Immerhin ist ja Tafel auch schon, glaube ich, 200 Jahre oder 150 oder weiß ich wie lange her und Swedenborg 250 und so. Nicht? Man muss immer versuchen, ein bisschen hinter das, was eigentlich gemeint ist, zu schauen. Nicht so sehr die Worte nur. Nicht? Weil sich ja die Worte und die, wie wir die Worte auffassen, ja immer auch sehr ändern. Nicht? Und deshalb ist dieses Gesamt, die Gesamtschau so wichtig, weil wir dann ja auch ein ganz anderes Gefühl für die Zusammenhänge bekommen. Also, ich wiederhole nochmal, das menschliche Gemüt, aus welchem und nach welchem der Mensch Mensch ist, ward in folgende drei Regionen nach drei Abstufungen gebildet. Was die Beschaffenheit der Aufnahme nämlich zum Ausdruck bringt schon. Im ersten Grad ist das Gemüt himmlisch. In ihm sind auch die Engel des obersten Himmels. Im zweiten Grad ist das Gemüt geistig. In ihm sind auch die Engel des mittleren Himmels. Und wir wissen ja, dass wir korrespondieren mit den Sphären, also hat es mit unserem Gemüt zu tun und macht uns zum Menschen. Im dritten Grad ist das Gemüt natürlich. In ihm sind auch die Engel des untersten Himmels. Und nach diesen drei Graden organisiert ist eben das menschliche Gemüt Aufnahmegefäß des göttlichen Einflusses. Und durch diese drei Grade werden wir umgebildet und dann wiedergeboren. Und der Mensch hat hier einen freien Willen, und das ist ja hier auch der Ansatz. Wir sind, wie gesagt, ja, wie wir oft schon gesagt haben, ja keine Marionetten, sondern gegenüber Gott ein Du. Wir sollen ein Du werden. Und wir kennen diesen wichtigen Spruch: Das Göttliche fließt nicht weiter ein, als der Mensch den Weg ebnet oder die Tür öffnet. Das heißt, der Mensch selbst kann die Tür öffnen, wenn er sich nach den Geboten richtet, wenn er sich Gott zuwendet, wenn er glaubt, wenn er liebt, Gott lieben über alles und den Nächsten wie dich selbst. Wenn er also diesen Weg einschlägt, dann wird er in all diesen Genuss dieser Herrlichkeiten kommen, die ja vorausgesagt sind für jeden Einzelnen. Aber er kann auch sagen, ich will es nicht. Ich kenne keinen Gott, ich will keinen Gott und ich bin mir selbst Gott genug. Nicht? Wenn er das sagt, dann muss er das dann eben auch leben.